Ja.
Dürfte, ja, jetzt dürft ihr mich hören.
Ja.
Also, meine oder unsere lieben Geschwister, das ist ja eine große Freude. Eine ganz große Freude und eine große Gnade, dass wir nach 8 Wochen wieder uns hier heute Abend unter seinem Wort zusammenfinden dürfen und können. Ja, also wir sind von Herzen sehr, sehr dankbar. Wir beide, Annemarie und ich, wir hatten ja 4 Wochen, hatten wir ja mit diesem schweren Husten zu tun und sind jetzt dankbar, dass unser Körper das zum Teil ausgeglichen hat. Ja, nun sind wir heute Abend wieder beieinander. Und zwar mit dem großen Geheimnis in 1. Timotheus 3, Vers 16. Wir waren ja schon mehrmals damit beschäftigt. Und wir hatten ja eine Reihe begonnen, und zwar wegen der Geheimnisse, die der Christus dem Paulus geoffenbart hat. Einmalig und auch unvergleichlich. Das heißt, wir finden sie sonst nirgends in der Bibel, im Wort Gottes aufgezeichnet, allein in den Briefen des Apostel Paulus. Doch bevor wir da fortfahren, noch einige wenige Gedanken zur politischen Weltlage. Ist ja nichts Neues mit der Wahl von Trump zum amerikanischen Präsidenten, kommt wirklich alles ins Wanken. Ja, Europa ohne Amerika. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Eine NATO, die Militärschutzmacht, ohne die USA. Die NATO ohne Amerika, das können wir doch gleich vergessen. Und der Krieg in der Ukraine, wenn er nicht bald beendet wird, der läuft zum Dritten Weltkrieg. Also wer das nicht mitbekommt, Deutschland rüstet sich, ja, wie soll man sagen, ohne Verstand auf, aber die anderen Nationen und Völker um uns ja auch. Israel und die Hamas, ja. Trump hat ja angekündigt, wenn das nicht klappt und die Geiseln losgelassen werden, freigelassen werden, dann bricht dort die Hölle los. Also, was dort alles abläuft, wissen wir nicht. Tja, und wie weit sind wir von der Mitternacht noch entfernt und müssen auf die Entrückung der Gemeinde warten? Wie auch immer. Eine ganz große, außergewöhnliche Erwartung beflügelt unser irdisches und vergängliches Dasein. Sonst haben wir keine Kraft. In diesem Kosmos ist keine zu finden. Und deshalb haben wir ja umso fester das prophetische Wort. Das zum Eingang. Und nun versuchen wir Fortsetzung mit dem Text aus 1. Timotheus 3, Vers 16, dem großen Geheimnis der Gottseligkeit. Vers 1. Ach ja, das kennen wir gar nicht. Ich habe mir das extra auch aufgeschrieben, dass bevor wir beginnen, ja, uns alle unter Gebet stellen wollen. Und das tun wir jetzt. Du unser treuer Gott und Vater. Wir danken dir und das von ganzem Herzen, dass wir heute Abend wieder versammelt sein dürfen unter deinem geschriebenen Wort. Und du dieses Evangelium aufleuchten lassen willst und die Herrlichkeit deines Christus in unser Herzen hinein erstrahlen lassen wirst. Wir danken dir, dass das allein für uns Substanz und Ursache und auch Grundlage unseres Glaubens und Lebens zu dir hin ist. Und wir ringen darum, dass du die Zubereitung und die Ausreife der Gemeinde vollführst. Wir sind ganz gewiss, wenn du es so gesagt hast, dass alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis deines Christus, dann dürfen wir gewiss sein, du vollführst dieses wunderbare Werk an einem jeden, die zu dir gehören, die Kinder und Söhne und Glieder deines Christusleibes sind. Wir danken dir, dass du uns da in dieser dunklen Weltgeschichte dieses wunderbare Licht der Herrlichkeit deines Christus vermehrt uns schenkst und wir auch uns gegenseitig damit beschenken und auch aufmerksam machen dürfen, welch großes Vermächtnis dein Wort ist und die Kraft und Energie davon auch im Alltag uns über die Dinge des Lebens und des Alltages hinwegträgt. So befehlen wir dir die Gesamtgemeinde an und im Besonderen auch uns, die wir heute Abend unter deinem Wort zusammen sind. Vollführe du dieses Werk der Vollendung und danken dir von ganzem Herzen. Amen. Ja, also der Text 1. Timotheus 3, 16 steht zur Betrachtung. Und wir lesen von Vers 1, da steht er, ja, wer ist der er? Christus ist geoffenbart im Fleisch. Wir haben schon darüber eine Stunde gesprochen. Ich weiß das. Wir haben darüber nachgedacht, wer dieser Mann wohl sei. Als Kind in der Krippe geboren, von der Maria in Bethlehem. Und dann haben wir auch den zweiten Punkt begonnen zu behandeln, gerechtfertigt im Geist. Aber wir sind nicht fertig geworden. Und wir wollen heute dieses Thema gerechtfertigt im Geist oder diesen Gedanken. Und dann das dritte, gesehen von den Engeln, wollen wir uns bemühen, da einen Durchblick zu haben, was das denn bedeuten mag. Ob wir damit fertig werden, das weiß ich auch nicht. Das vierte wäre dann, das nächste Mal gepredigt unter den Nationen, das fünfte geglaubt im Kosmos und sechstens aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist eine ganz aufgeregte Geschichte im Ablauf der Zeit. Ja, die Rechtfertigung Gottes, das ist ja ein ganz großes Thema im Worte Gottes, schon im Alten Testament. Und wir fragen, warum muss sich denn Gott rechtfertigen? Und vor wem? Das Wort Rechtfertigung hat ja einen etwas bitteren Geschmack. Da steht ein Verbrecher vor Gericht und behauptet, er sei schuldlos und habe diese Tat nicht vollführt. Viele Verhandlungen müssen da stattfinden, bis es feststeht, dass er schuldlos ist. Gerechtfertigt. Ja, trifft das auch für Gott zu? Weshalb? Es ist Ungeheures, ja, im Kosmos geschehen. Ist doch nichts Neues, wenn wir das vor Augen ablaufen lassen. Zuerst will sich der höchste Engelfürst nicht unterordnen. Und er sündigt und fällt in das Gericht. Und die Fortsetzung, ja, die macht dann Adam und Eva nach ihm. Auch er wollte so sein, wie der Allerhöchste. Zugleich sein. Dann dauerte es ja nicht lange, ermordete eines der beiden Söhne, der Kain, den Abel. Wie eine Lawine stürzt sich die ganze Schöpfung durch die Sünde in den Tod und in das Verderben. Und es wird schuldig. Und sie wird schuldig und kann nicht wieder aus eigener Kraft zurück. Da tritt der Schöpfer in den Riss und bezahlt nun mit dem Tod seines Sohnes am Kreuz alle Schuldverschreibungen dem, an den sie verschuldet und versklavt war, dem Satan und den Mächten der Finsternis. Der Kolosserbrief, Kapitel 2, schildert da in manchen Versen dieses Geschehen. Und ihr, da ihr tot wart, in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, eures Unbeschnittenseins, hat er mit lebendig gemacht. Also das mit steht zusammen mit Christus. Als er lebendig gemacht wurde, wurden auch wir mit lebendig gemacht. Mit ihm zusammen. Indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Geboten und Satzungen, die wider uns waren, hat er sie aus der Mitte der Prozessakten herausgenommen, weggenommen. Und was hat er mit diesen Schriften gemacht? Er hat diese an das Kreuz genagelt. Also die Satzungen, die Bestimmungen, alles, was gegen uns geschrieben worden ist, an Schuldscheine, das war ja ein Hindernis. Und die wurden ausgelöscht. Die wurden ungültig gemacht. Und die wurden weggeschafft. Die hat er weggeschafft. Und wie? Indem er sie an das Kreuz heftete. Darüber hat ja Adolf Heller ein wunderbares Heft geschrieben, die Innenschau des Kreuzes. Wir haben dieses Heft, nachdem unser Kalli mich aufmerksam gemacht hat, wieder gedruckt. Eine kostbare Schrift, eine Handreichung. Ja, er hat also alles ans Kreuz geheftet. nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet oder auch ihrer Würde geraubt oder entkleidet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau an den Pranger oder in den Schaukosten und triumphierte. Das heißt, durch das Kreuz über sie. Er führte sie im Triumphzug mit sich umher. Das ist doch ein Geschehen, was sonst gar nicht beachtet wird. Zum Beispiel, wenn die ganze Christenheit Karfreitag feiert, dann haben die nur eine Seite im Blick. Dass einer elendiglich am Kreuz stirbt. Es gibt also eine Fraktion in der Himmelswelt, die über unseren Wandel Buch führt. Also das, was wir am Tag über anstellen. Alles wird aufgezeichnet und dann auch als Schuldscheine abgeheftet. Das sind die uns entgegenstehenden Hand- und Anklageschriften. Das haben wir früher gar nicht gewusst, dass da in der Himmelswelt, in der Hauptsache von der Engelwelt, Buch geführt wird. Es sind Geistlichkeiten, Engel des Lichtes und der Finsternis, die damit beschäftigt sind. Und diese Schuldscheine wurden durch den Tod Jesu am Kreuz mitverhandelt und abgerechnet. Als Christus gekreuzigt wurde, nahm er diese Prozessakten von uns und allen aus dem Regal und nagelte und heftete sie an das Kreuz. Das ist ein so gewaltiges Geschehen, ein so ungeheuerlicher Akt und Vorgang. Wir haben ja im Männerchor oft das Lied gesungen. Triumphierend brach das Lamm Satans Macht entzwei. Durch das Blut am Kreuzesstamm sind wir alle frei. Losgekaufte, Freigekaufte. Das war das Erste. Das war die rechtliche Seite. Ja, das war der Ausgleich. Dieses Lösegeld, diese Kaufsumme, man kann auch sagen, dieser Rückkaufpreis war nötig und er war zwingend. Natürlich hätte Gott die ganze Fraktion der Finsternismächte, einschließlich Satan, mit all den Forderungen auslöschen und ihrer Existenz berauben können. Das hätte er aufgrund seiner Souveränität. Aber gerecht, liebe Geschwister, gerecht wäre das nicht gewesen. Denn wenn einer schuldig geworden ist, dann muss gerechterweise dafür bezahlt und ausgeglichen werden. Das verstehen wir doch. Das ist juristisch ein ganz klarer Ablauf. Wir lesen vom Schuldturm, dass keiner wieder herauskam. Er habe denn den letzten Heller bezahlt. Bei der Anklage wegen Schuld waren sicherlich auch die Gesetzesengel mit anwesend, die ja über die Übertretung des Gesetzes, weil sie ja die eigentlichen Veranlasser des Gesetzes waren, die waren mit beteiligt, die haben mit darüber gewacht. Bei dieser Übereinkunft, dass der Tod des Sohnes Gottes am Kreuz völlig ausreicht, die verschuldete Schöpfung dem Eigentümer wieder zurückzugeben, war damit ja ein Ausgleich, ein Ausweg gefunden worden. Bedenken wir doch einmal, als Gott die Schöpfung ins Dasein rief, ihr eine Existenz gab, da schuf er sie fallfähig. Er hat keine Maschinen gemacht, die durch ein Programm ihm gehorchen müssen. Nein, er schuf die Geschöpfe mit einem eigenen Willen, nicht freien Willen. Muss ich immer wieder betonen, dieser freie Wille, diese heilige Kuh, die gibt es nicht in unserer Bibel. Nur der Eigenwille, aus ihrem eigenen Willen heraus. Gott schuf Geschöpfe mit einem eigenen Willen, für ihn oder auch gegen ihn sich entscheiden und stellen zu können. Als letzteres geschehen war, trat das in Kraft, was in seinem geheimen Willen und Vorsatz schon längst ihm bekannt war. Ein geheimer, verborgener Wille. Und dieser war festgelegt. Deshalb baute er zusammen mit seinem Sohn auch die Lösung ein, alles wieder zurückholen zu können, was an Eigenwilligkeit, Trotz, Hochmut und Sünde von ihm weggelaufen war. Dass dieser sogenannte Sündenfall für Gott keine Überraschung war, das können wir doch aus dem Zeugnis des Petrus herauslesen. 1. Petrus 1,19, ein Lamm. Ein Lamm, was vor Grundlegung des Kosmos. Dieser Ausspruch muss erst einmal gedacht werden, dass Gott nicht nur darum wusste, wegen der Fallfähigkeit der Schöpfung, sondern auch schon längst einen Plan ausgearbeitet hat, einen Plan und Vorsatz vorhanden war. Ein Lamm, was vor Grundlegung des Kosmos, also vor jeder Sündenrebellion bereitstand, geopfert zu werden. Eine Bezahlung für die Sünde des Kosmos zu sein. Und in diesem Textwort haben wir schon den Endausgang, die Zielbestimmung, wo man schon 100 Jahre streitet, ob denn Gott das, was er vielleicht als Sehnsucht und Wunsch und Wille vor sich hatte, nämlich alles zurückzuführen, auch einmal einträfe. Das steht doch so klar da. Die Sünde des Kosmos steht zur Verhandlung. Und nicht nur deine und meine. Das ist doch viel zu wenig, wenn wir von Sündenvergebung sprechen. Johannes, der Täufer, als er ihn sah, den Sohn, da zeigte er auf ihn, das ist er, was die Sünde des Kosmos hinwegträgt. Glaubt man ja auch nicht, dass er die Fähigkeit besitzt, das, was der Vater an Vorsatz und Plan schriftlich auch fixiert hat, auch erfüllen wird. Nun, wenn die Finsternismächte gewusst hätten, dass mit dem Kreuz ihr vermeintlicher Triumph sich ins Gegenteil verkehrt, niemals hätten sie den Herrn der Herrlichkeit ja gekreuzigt. Jesus Christus, den hätten sie nicht an das Kreuz schlagen lassen. Wenn nun Gott für alle geleisteten Schandtaten der Geschöpfe mit dem Tod seines Sohnes am Kreuz bezahlt hat, dann ist er gerechtfertigt. Darum geht es ja uns heute Abend besonders. Dann ist er gerechtfertigt, jeden. Jeden. Das heißt, alle herauszuführen und sie dem eigentlichen Gottes Leben zuzuführen. Ich bezahle doch nicht und dann lasse ich das, wofür ich bezahlt habe, liegen. Und das ist doch keine Kleinigkeit, dass das den Gott und Vater seinen Sohn gekostet hat. Da kann er so, ja, ohne weiteres die Mehrheit der Menschheit, die Mehrheit, manche rechnet mit 90%, die kann er ohne weiteres, und was muss ich das mal vorstellen? Das wird so leichtfertig über die Lippen gebracht, von Ewigkeit zu Ewigkeit in den Feuersee gequält. Ja. Man muss einmal einen solchen Gedanken, den kann man gar nicht aushalten, wenn man da kritisch einmal sich hinterfragen würde. Das könnte man ja gar nicht. Ja, also, das ist ein solch beglückendes Evangelium. Ein Evangelium, das wir eigentlich hinausschreien müssten. Wo keiner zurücklassen wird, weil die Gnade, die Vergebung der Sünden und Schulden erlasse, für alle und jeden gilt. Diese Gnade ist Wirklichkeit. Kann es denn da überhaupt eine Diskussion darüber geben? Paulus schreibt dies und sah in Römer 5, 18. Also, er hat einiges zuvor geschrieben und fasst mit dem Also zusammen. Wie es durch eine einzige Übertretung, nämlich Adams, für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechtstat. Das ist das, was Gott mit seinem Sohn am Kreuz vollzogen hat. Das ist dieser Rechtstat. Kommt die Bezahlung zustande. Mit dem ist der Rückkaufpreis, dem Lösegeld, Genüge getan. Und zwar für alle Menschen kommt es zur Rechtfertigung des Lebens. Das habt ihr ja alle bunt ausgemalt. Das eine für alle und das andere am Kreuz auch für alle. Natürlich kann das nur über Glauben erworben werden. Und solange ein Mensch nicht glaubt, da steht das ihm nicht zur Verfügung. Das ist ja die Logik. Es muss geglaubt werden. Ja. Solange ein Mensch nicht glaubt, ist und bleibt er verloren. Aber wir wissen, dass einmal alle Geschöpfe auch von oder aus dem Inneren des Herzens heraus dieses Bekenntnis geben, nur er allein ist Kyrios. Und das dient zur Ehre und zur Verherrlichung des Vaters. Ja. Also das, was da geschehen ist, das hat nichts mit Amnestie zu tun, weil Schuld rechtmäßig am Kreuz bezahlt wurde, anders ausgedrückt, weil der Kaufpreis in der Dahingabe des Gottessohnes das gesamte Sündendrama der Schöpfung einschließt und die Schuldfrage für immer geklärt bleibt, ist Gott gerechtfertigt, auch alle seine Geschöpfe wieder zu ihm zurückführen zu können. Ist doch ein unvergleichliches Evangelium. Wenn wir von der Rechtfertigung Gottes lesen. Keiner kann sich da erheben und kann sagen, was machst du da eigentlich? Paulus fragt ja in Römer 8 das ganze Weltall ab, ob es jemand gibt, der noch eine Anklage erheben oder der verurteilen kann. Wenn er gerecht spricht, es meldet sich jedenfalls in unserem Text niemand. Weder die Gesetzesengel, noch die Vertreter der Finsterniswelt. Gott ist hier, welcher gerecht spricht. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte malt euch doch diesen Vers im Römer 8 aus. Wer will dem widersprechen? Auch Satan verstummt, weil Gott die Rechnung von der Sündenschuld des Kosmos vollständig mit dem Tod seines Sohnes bezahlt hat. Hier kann es keinerlei Rechtsforderungen von der Gegenseite und von keiner Institution mehr geben. Nicht nur freigesprochen. Bei einer Amnestie oder begnadigt, sondern begnadet, zu sauber und so rein, als hätten wir niemals etwas Böses gedacht und gemacht. Gott ist hier gerechtfertigt. Und er kann deshalb auch seinen Sohn wieder aus dem Tod herausholen, weil er ja ohne Sünde war. Der Tod und die Macht des Todes konnten ihn nicht festhalten. In der Auferstehung Jesu rechtfertigt Gott seinen Sohn und bezeugt damit, dass die Versöhnung durch das Kreuz Jesu Christi nun erfolgen kann und das ganze Weltall erreichen wird. Das wissen wir ja, dass Gott diesen Heils- und Rettungsweg nicht mit allen auf einmal durchführt, sondern, so steht es geschrieben, ein jeder in seiner Ordnung und Reihenfolge. Die Auferstehung ist das Siegel Gottes auf das vollbrachte Werk des Sohnes. Ich hatte noch ursprünglich einen Gedanken, den ich hier anfügen wollte, aber wir schließen erst einmal diesen zweiten Punkt ab und schauen uns noch den dritten Punkt an. Ach nein, jetzt sehe ich gerade. Ich habe das unterteilt. Entschuldigt. Ich will mal versuchen, noch ein Stück anzuhängen zu dem Gedanken der Rechtfertigung. In der Energie Gottes holte der Vater den Sohn aus den Toten heraus. Und keiner der Finsternismächte wagte, den Mund zu öffnen. Sie mussten alle zur Seite treten und mussten dann die Schlüsselgewalt des Todes und der Totenreiche Christus, den Lebensfürst, übergeben. Das muss eine ungeheure Aktion mit einer ungewöhnlichen Auswirkung gewesen sein. Müssen wir uns mal vorstellen. Seit Abel als erster in das Totenreich, in den Scheol hinein musste, besteht da die Herrschaft dieser Mächte. Ja, in diesem Totenreich sind doch viele unterschiedliche Kammern, Aufenthaltsräume zu finden. Es ist da nicht nur ein Riesensaal, worin alle Insassen zu finden sind, sondern wir haben im Alten Testament den Scheol. Und in diesem Scheol findet sich auch Abrahams Schoß, der lichte Teil des Totenreiches. Das können wir so denken, wo der Abraham saß, und dann haben wir in einer gewissen Entfernung den reichen Mann und die vielen anderen Kammern und Aufenthaltsräume. Adelfeller hat darüber ein Heft geschrieben, über die Totenreiche, 16 verschiedene Aufenthaltsräume, kann man in Dorf Chemnitz bestellen. Diese Beherrscher des Todes, die mussten alle ihre Schlüssel abgeben. Jetzt ist einer Herr im Totenreich, und er kann auf- und zuschließen. Und die Finsternis hat auch nicht einen einzigen Schlüssel mehr. Weil der Kaufpreis, das Lösegeld, die Rückkaufsumme in der Dahingabe des Gottessohnes das gesamte Sündendrama der Schöpfung einschließt und die Schuldfrage für immer geklärt bleibt, ist Gott gerechtfertigt, seine Geschöpfe alle auch wieder zu sich zurückführen zu können. Selbst die Finsternismächte haben kein Anrecht mehr. Was das eigentlich bedeutet für uns, die wir als Erstlinge in diese Erlösung, ist ja ein Fremdwort, Erlösung, heißt eigentlich in diese Kaufsumme mit eingebunden sind. Er macht das aber nicht, ich meine die Zurückführung, mit allen zu gleicher Zeit. Und gerade dieser Gerichts- und Finsternisbereich des Todes, was ja die erste Station war, nachdem Christus auferstanden ist, denen er diese frohe Botschaft der Erlösung und Rettung verkündigt hat. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir müssen den Begriff Gerechtigkeit schon versuchen, richtig zu klären. Wenn da steht gerecht, Gott ist gerecht, Gott ist gerecht. Wir fahren zurück. Weshalb ist er gerecht? Wir hatten uns den Gedanken schon einmal durchdacht in Römer 8, wo Gott dann das ganze Weltall abfragt. Himmel und Erde oben, unten, rechts und links. Aber es meldet sich niemand. Keiner kann hervortreten, wenn Gott gerecht spricht. Und wenn einer tatsächlich aufstehen sollte. Wir lesen ja da, wer will verdammen, verurteilen, dann gibt's darauf tatsächlich eine Antwort. Christus ist es. Christus ist hier, der gestorben ist, der auch auferstanden ist und der jetzt zu Rechten der Majestät sitzt und etwas tut. Ist auch interessant. Neulich wurde in einem Gottesdienst gefragt, was tut denn Jesus jetzt? Aber darauf gab es keine Antwort. Was tut er, was wichtig ist? Das lesen wir. Er verwendet sich für uns beim Vater. Ja, da müssen wir ja auch einmal nachdenken. Wieso? Wieso verwendet er sich für uns bei dem Vater? Stellt denn der Vater wieder Anklage, wenn wir uns daneben benehmen? Wenn wir daneben laufen, muss der Sohn dem Vater die Stirn runzeln, wieder glatt streichen und muss sagen, Feier, Vater, sei doch wieder barmherzig. Keine Rede und auch kein Gedanke. Er verwendet sich für uns. Vielleicht haben wir noch gar nicht darüber nachgedacht. Ja, das sind also Mächte der Bosheit, die kommen und die haben auch Zutritt bis in die Überhimmel und sagen, schau dir doch mal den Max und die Paula an, was die wieder gemacht haben. Und dann wird er sich vor uns hinstellen und sagen, du Widersprecher, du kannst abziehen. Ich habe den gesamten Schaden der Sünde und Schuld von ihm getragen und völlig bezahlt. Ja, mal drüber nachdenken. Eine Tätigkeit des Sohnes, jetzt und heute, für seine Heilige und Auserwählte. Und da gibt's noch etwas, was er tut, eigentlich sehr passiv. Er wartet, dass ihm Gott der Vater die Feinde, alle Feinde, unter seine Füße lege. Darauf wartet er. Und wenn wir zu ihm gehören als Glieder, dann warten wir genauso wie der Sohn auf dieses Geschehen und auf diese Erfüllung. Geschwister, das ist doch eine solche Siegesbotschaft. Auch meinetwegen für seelisch Beklemmte und Betroffene, die ständig damit zu tun haben, mit ihrer Sünde auch, der Sünde wider den Heiligen Geist und andere schlimme Sachen. Das ist doch ein so großer Unsinn, mit dem sich Kinder Gottes beunruhigen. Schon 1000 Jahre lang. Es gibt keine Anklage mehr. Die in Christo Jesu sind, für die gibt es das nicht mehr. Lesen wir ja. Römer 8, 1. Das ist hier ein Bild. Auch Satan verstummt, weil Gott die Rechnung vollständig mit dem Tod seines Sohnes bezahlt hat. Gott ist gerechtfertigt. Und holt deshalb seinen Sohn wieder aus den Toten heraus und mit ihm eine ganze verlorene Welt. Wenn er gerechtfertigt ist, dann sind wir mit ihm zusammen auch gerechtfertigt. Dann sind wir nicht nur begnadigt, freigesprochen von Schuld und Sünde, sondern dann sind wir so begnadet, dass überhaupt nichts mehr zu sehen und zu finden ist von dem, was wir getan haben oder von uns getan worden ist. Es ist alles völlig ausgelöscht, als hätten wir dieses und jenes nie getan. Es gibt ja, es mag ja Kinder Gottes, besonders Frauen, geben, die mehrmals ihre Kinder im Mutterleibe umgebracht haben. Stellen wir uns doch mal vor, wie sollen sie damit fertig werden, wenn hinter einer solchen Schandtat nicht die ganze Rechtfertigung Gottes steht, als hätte man das nie verübt. Das hat auch Gültigkeit, wenn wir als Gemeinde vor der Richterbühne Christi gestellt werden. Oder die vielen in Gerichten bis zum weißen Thron vor Gott stehen werden. Dann gibt es von uns aus nichts zu bezahlen. Und das macht Gott. Dann wird zerschlagen. Nein, dann wird nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält. Dann werden wir nicht in einen Schraubstock Gottes eingeklemmt, bis wir vor Schmerz schreien. Du, Herr Jesus Christus, bist der einzige Retter. Nein, nein, liebe Geschwister, er prügelt nicht die Herrlichkeit Gottes in seinen Geschöpfen hinein. Er muss nicht durch schreckliche Gerichte seine Geschöpfe weichklopfen. Was denken wir da eigentlich? Es kann keine Anschuldigung von der anderen Seite mehr geben. Und wenn Gott von sich aus noch schwere Gerichte verhängt, dann nur deshalb, dass das Geschöpf im Zerbruch und in der Beugung das ewige Erbarmen Gottes erkennen lernt. Nur deshalb. Wenn seine Barmherzigkeit über jedes Gericht triumphieren wird, auch über und in dem Feuersee, dann werden alle Geschöpfe wie Zerbrochene und Beschämte vor ihm die Knie beugen. Und nicht gezwungen, sondern aus dem ganzen tiefsten Herzen heraus sich beugen lernen. Mit dem Bekenntnis, nur du allein. Wie hat das Zeugnis aus Jesaja 45 uns manchmal erfreut und getröstet? Wenn wir lesen, versammelt euch und kommt, nähert euch insgesamt, ihr Entronnenen, auch ja, weil wir aus Beschämung die Flucht ergriffen haben. Verkündigt es, macht es bekannt, bringt es hervor. Ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang an verkündigt, zuvor verkündigt? War ich es nicht? Jahweh, außer dem es keinen anderen Gott gibt, außer mir gibt es keinen gerechten und rettenden Gott. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, ihr Enten der Erde. Denn ich bin Gott, sonst keiner. Ich habe bei mir selbst geschworen. Aus meinem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen. Das heißt, ich kann mir das erlauben, Menschen aus dem Gefängnis des Todes herauszuholen, weil der Kaufpreis für einen jeden am Kreuz errichtet worden ist. Und es wird nicht zurückgenommen, nicht rückgängig werden, dass jedes Knie sich vor mir beuge und jede Zunge mir schwören wird. Es gibt hier überhaupt kein Müssen und kein Sollen, wie es viele Übersetzungen hineindichten, um ja zu beweisen, dass das nicht angeht, dass einmal die ganze Schöpfung da einstimmen wird. Es steht nur die Tatsache hier, dass es alle tun werden. Und Jesaja schreibt weiter, nur in Jahweh wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit. was soll denn da gerecht sein, wenn er all unsere Sünde, uns die Sünden des ganzen Kosmos, ohne etwas geleistet zu haben, vergibt? Ist das gerecht? Eigentlich nicht. Und deshalb steht hier auch, ist das Gerechtigkeit? Nur in Jahwe wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit eine Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden beschämt, gebeugt und zerbrochen werden alle, die wieder ihn entbrannt, sich gegen ihn aufgelehnt und geeifert haben, ihm feindselig widerstrebt haben. Im Herrn, sagen sie, in Jahwe wird Gerechtigkeit werden oder Heil erlangen, Rettung und seiner sich rühmen die gesamte Nachkommenschaft Israels. Weshalb werden alle Feinde Gottes und wir ja auch beschämt, weil er in seinen Erbarmungen alle Kränkungen und Sünden vergeben und durch seinen Sohn bezahlt hat. Das löst eine solche Flut von Dankbarkeit aus und überwältigt jedes Geschöpf von der Kraft seiner Liebe, sich überwinden zu lassen. Nun ist 8:30. Ja, nun steht bei mir in meiner Vorbereitung die dritte Aussage, gesehen von den Engeln. Ist gut. Ich denke, eine Stunde konzentrierter Verkündigung reicht, weil wir das erst alles einmal durchdenken, in unserem Herzen verarbeiten müssen, was eigentlich in diesem Satz alles beinhaltet ist, gerechtfertigt im Geist, ein ganzes Programm. Und wir werden, wenn der Herr Gnade schenkt und wir noch am Leben sind, in 4 Wochen fortfahren. Und ich denke, da werde ich dann auch mit diesem Thema gesehen von den Engeln fertig werden. Sonst müsste ich das teilen, weil es so umfangreich ist, was wir dazu zu sagen haben. Es gibt nämlich nicht nur unseren Gott und Vater und seinen Sohn und Menschen, sondern es gibt auch Engel. Eine Geistlichkeit in einem solchen großen Ausmaß, dass wir das gar nicht beschreiben können. Die Himmel, aller Himmel, können das nicht fassen. Es ist da eine so gewaltige Ausdehnung Himmel, dass wir, also da könnte man voller Ohnmacht vom Stuhl fallen. Ich habe ja in den vergangenen Jahren oft Bilder und Fotos von den Weltraumteleskop Kepler und Copernicus gemacht, aber was ich vorige Woche eine halbe Stunde lang zu sehen bekam, Das waren Aufnahmen, die eigentlich noch kein Mensch-System bekam von dem neuen James Webb-Teleskop. In solch einer Qualität, Farbe, dass man nicht weiß, wohin man denken sollte. Und vor allem die gewaltige Räumlichkeit. Also man spricht da nicht nur von einem Universum, sondern von Universen, Mehrzahl. Territorien, ja, und dazu gehören auch die Fürstlichkeiten. Die Bewohner der Himmel. Was wird mit ihnen? Und da haben wir nur vier Wörter hier in diesem Geheimnis gesehen von den Engeln. Also, ich mache euch Appetit. Das nächste Mal mit dabei zu sein. Bevor wir abschließen, beten wir noch miteinander. Du unser großer Gott und Vater. Wir sind manchmal so betroffen von der Wucht, der Tiefe, Höhe und Weite deiner Gottesgedanken und das, was du erschaffen hast, was du nicht nur erhältst in großer Geduld und Barmherzigkeit, sondern was du auch zu einem Ziel führst, wo alles einmal in die Herrlichkeit hineingetaucht wird, wie du sie und dein Christus und wir als Anbruch schon jetzt besitzen dürfen. Wir ahnen und freuen uns, von dem etwas zu erkennen, was dein Wort hat niederschreiben lassen. Und da gibst du Weisheit, Einsicht und auch Sehnsucht und Verlangen. Davon erfüllt und geprägt zu werden. Und das wissen wir ja durch die vielen Jahrzehnte, dass damit auch unser Alltag und das, was sonst ständig auf uns einstürmen will, ganz klein und manchmal bedeutungslos wird. Und deshalb dürfen wir uns für diese Nacht und auch für die kommenden Tage dir anbefehlen, dir überlassen. Und das wollen wir ja auch. Wie sollten wir wieder begehren, uns selber, uns selbst leben zu wollen, wenn du die einzig wahre, gültige Lebensexistenz bist? Hab Dank, du liebevoller, du huldvoller Gott aller Gnade, du Christus, unser Herr, in uns Wohnung hast du genommen. Wir dürfen für diese Nacht und für alles, was zukünftig ist, uns dir überlassen. Und du bist der Gott aller Gnade, der über unser Verstehen und Bitten hinaus zu tun vermag. Dir sei allein Ehre und Herrlichkeit. Amen.